Dieser Podcast ist für ZuhörerInnen ab 18 Jahren bestimmt. Intim FM.
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man auch immer die Quellen doppelt checkt. Wir erinnern uns ja vielleicht alle an die Aufklärung, die wir von den Eltern bekommen haben. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Es hat nichts damit zu tun, wie oft da was reingesteckt wird. Es ist dafür da. Beim Mann ist es das Schwert, der Penis, der Hammer, keine Ahnung. Es ist alles so toll und stark. Es ist ja im Endeffekt egal, wie man es nennt. Ich finde, man soll es aber einfach liebevoll benennen. Scham verliert man nur, wenn man durchgeht. Es ist leider so. Also es geht nicht einfach weg.
Hey ihr Lieben, diesmal habe ich mir jemand ganz Besonderen geschnappt, die Sandra Spick. Sie ist Sexologin, aber viele von euch kennen sie wahrscheinlich auch als Moderatorin bei Krone Hit, wo sie jeden Dienstag um 22 Uhr ganz offen über Sex redet. Wir zwei sprechen heute darüber, warum sich manche Mythen rund ums Thema Sex so extrem hartnäckig halten. Viele sagen ja schnell mal, na, weiß ich eh alles, aber wieso glaubt man dann trotzdem oft an den einen oder anderen Blödsinn, nur weil man es tausendmal gehört hat? Genau das nehmen wir uns heute vor, also bleibt dran, wird spannend, ehrlich und natürlich ein bisschen frech. Ich habe heute eine ganz besondere Ehre. Ich darf nämlich die liebe Sandra Spick vom Total Versext Podcast von Krone Hit hier heute bei mir interviewen. Hallo meine Liebe, es freut mich, dass du heute hier bist.
Jenny, das sagst du doch jedem, dass es dir eine ganz besondere Ehre ist. Mir ist es auch eine Ehre, natürlich hier zu sein heute.
Sagst du es denn nicht jedem?
Naja, ich mache meinen Podcast ein bisschen anders. Der entsteht ja aus der Radioshow. Ich freue mich natürlich da immer bei jedem, der anruft und seine Meinung, seine Erfahrungen mit mir teilt, aber es kommen natürlich viel mehr Personen vor in meinem Podcast und viel mehr Stories und du machst ja hier so ein 1:1 intimer
Intim-Interview, genau. Ja, wir haben uns überlegt, über Mythen und Missverständnisse im Bereich der Sexualität zu sprechen und damit ein bisschen aufzuräumen.
Ich arbeite ja auch als Sexologin und als Sexcoach, deswegen finde ich das Thema super gut, weil das eben etwas ist, was mich in meiner Arbeit ständig beschäftigt, wo ich auch immer ganz viele Nachrichten kriege, zum Beispiel auf Instagram, wo mir dann Leute Fragen stellen, ob das und das eigentlich stimmt. Und ich finde, und das möchte ich hier nochmal betonen, es gibt keine dummen Fragen. Also man kann wirklich alles fragen und ich finde es nur dumm, wenn man etwas nicht fragt.
Das ist ja ein ganz, ganz großer Punkt, wo wir beide, glaube ich, daran arbeiten, ein bisschen auch zu enttabuisieren und Themen, die eben sehr schambehaftet sind, wie die Sexualität natürlich auch ist, hier zu thematisieren, auf den Punkt zu bringen und zu sagen, reden wir drüber. Wir tun ja niemandem etwas, wenn wir darüber reden.
Genau. Und das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig, drüber reden, aufklären und eben mit diesen Mythen auch so ein bisschen aufräumen.
Was ist denn deiner Meinung nach der größte Mythos rund um Sexualität, der immer noch weit verbreitet ist?
Männer haben mehr Lust auf Sex als Frauen, zum Beispiel. Also das ist etwas, was sich super hartnäckig hält. Meiner Meinung nach liegt es aber daran, dass die Sexualität der Frau immer noch viel stärker unterdrückt wird als die des Mannes und es halt auch viele, viele Jahrhunderte lang war. Jetzt sind wir eh langsam auf dem richtigen Weg, aber es ist leider etwas, was sich hartnäckig hält. Genauso wie andersrum eigentlich auch, dass Männer ständig Sex haben wollen und ständig an Sex denken. Aber diese Gefühle haben jetzt nichts mit dem Geschlecht zu tun per se, sondern einfach mit dem eigenen Sexualtrieb, bisschen mit den Hormonen natürlich auch. Aber es hat jetzt nichts damit zu tun, ob ich ein Mann, eine Frau bin. Und
oder divers.
Genau. Und was auch ganz krass ist, was mich auch super ärgert, ist so dieses Gerücht, wenn man als Frau viel Sex hat, dass man dann ausleiert.
Oh, ne? Ja.
Oder irgendwie so eine Turnhalle, ne, auf die Art wird.
Ja.
Und das ist, finde ich, etwas, was so ärgerlich ist einfach auch, weil das so eine Diskriminierung ist auch für unseren Frauenkörper. Also die Scheide ist ja ein Muskel.
Immer fitter und die Scheide ausgeleiert, sagt man.
Genau, warum sollte das sein? Das ist ein Muskel. Natürlich kann man mit Beckenbodentraining wichtige Arbeit leisten, vor allem wenn man ein bisschen älter wird. Aber das hat nichts damit zu tun, was, wie oft da was reingesteckt wird. Das ist dafür da.
Gibt es denn einen Mythos, der dich persönlich überrascht hat, als du jetzt, sage ich mal, herausgefunden hast, dass da gar nicht stimmt? Also, dass du auch mal überrascht warst, liebe Sandra.
Ja. Also, wie ich noch keinen Sex hatte und mich auch noch nicht so intensiv damit beschäftigt habe, was ja schon viele, viele Jahre her ist tatsächlich, aber habe ich als Kind gedacht, dass Mann und Frau gemeinsam zum Orgasmus kommen können, um ein Kind zu zeugen. Und mir war aber damals schon klar, dass das unfassbar schwierig sein muss, genau diesen Moment zu erwischen. Und habe mich dann gefragt, wie meine Eltern das geschafft haben, dass sie mich und meinen Bruder gezeugt haben. Da war ich richtig begeistert, bis ich dann drauf gekommen bin, das funktioniert natürlich ganz anders und nicht so. Aber das war so ein Mythos, den ich selber hatte und dachte. Ja. Und
der das ist interessant, das habe ich vor Jahrzehnten mal gehört von einem Typen, dass der mir dann tatsächlich erzählt hatte, also kein Problem, weil du kannst nicht schwanger werden, du hattest ja keinen Orgasmus.
Ja, ich meine, ich verstehe ja irgendwo die Idee, dass sich beim Orgasmus natürlich alles weitet und öffnet, aber liebe Leute, nehmt ein Kondom, denn sonst ist Schwangerschaft nie ausgeschlossen, wenn man nicht anderswertig verhütet.
Warum denkst du, halten sich denn Mythen so besonders hartnäckig?
Also ich habe mir das letztens erst wieder gedacht, als ich einen Beitrag gelesen habe, so eine Art Dr. Sommer war das, und da hat es quasi geheißen, du musst die Scheide deiner Partnerin lecken oder kannst sie lecken. Und das ist etwas, was ich immer wieder lese, auch den Begriff Vagina. Mhm. Und dann frage ich mich immer, wie soll das gehen? Weil ich dies weiß, stell mir das dann vor, wie das ausschauen müsste. Denn wenn der Mann die Vagina leckt, dann leckt er innen, ne? Weil die Vagina ist quasi der Kanal, also eigentlich der Geburtskanal, der Schlauch, genauso wie auch die Scheide. Das ist ja quasi nur die Übersetzung. Und wenn man von den äußeren
Schamlippen redet oder
genau, Schamlippen ist auch so ein Begriff, wo man eigentlich Vulvalippen sagen sollte, weil Schamlippe hat schon wieder was mit Scham zu tun. Ne?
Stimmt.
Mir passiert es auch immer wieder, aber ich finde, gerade am weiblichen Körper wird so viel so negativ behaftet.
Richtig, also ausgesprochen auch.
Die Moschee, weißt du, die ganzen
die
Begriffe.
Pussy.
Genau, und beim Mann ist es das Schwert, der Penis, der Hammer, keine Ahnung, es ist alles so toll und stark, und bei uns ist es immer so ein bisschen so
das Schwache,
und
das schlecht Behaftete eigentlich.
Genau. Ja. Und deswegen ganz wichtig, liebe Leute, es ist die Vulva, wenn wir von den äußeren Geschlechtsorganen der Frau sprechen. Ich habe mal mit einer Sexologin auch gearbeitet, die hat immer G-Superteil gesagt, weil sie fand auch das Geschlecht, da ist auch schon wieder schlecht drinnen.
Stimmt. Ja.
Und ich fand den Begriff G-Superteil irgendwie ganz lustig. Es ist ja im Endeffekt egal, wie man es nennt. Ich finde, man soll es aber einfach liebevoll benennen. Und genau das ist der Grund, warum sich Dinge so hartnäckig halten, weil es ja von denen, die sich eigentlich auskennen sollten, auch schon falsch verbreitet wird.
Gut, danke Sandra. Jetzt werde ich wirklich darauf Rücksicht nehmen und Acht geben auf meine Wortwahl.
Ja, und du gibst ja automatisch auf dich selber auch mehr Acht.
Wenn
du dich lieb hast und das Ganze positiv benennst. Mhm. Und ich finde, das kann auch jeder Partner, jede Partnerin dann teilnehmen an dem und sagen, ich finde dich so toll und wunderschön. Das ist sowieso etwas, was extrem helfen würde, glaube ich, jedem von uns, sich leichter nackt zu zeigen, sich leichter zuzumuten, zu präsentieren, wenn das Gegenüber vielleicht ein paar Mal ein paar nette Worte finden würde und nicht einfach nur wegspaced beim Blowjob und gar nicht mehr atmet, oder halt, wenn dann irgendwie es zum Sex kommt, zum Geschlechtsverkehr, schon wieder eigentlich auch so ein negatives Wort, dass man dann nett ist zueinander und einfach sagt, das fühlt sich gerade toll an, das fühlt sich gut an, du schaust so wunderschön aus.
Ja, Kommunikation auch während dem Sex ist sicher auch ein Riesenthema, das sollten wir mal angehen. Gibt es denn Mythen, die du als besonders gefährlich oder tatsächlich auch schädlich empfindest?
Also eins der ersten Sachen, die mir da einfallen würde, wäre, Selbstbefriedigung ist in der Beziehung was Schlechtes oder man ist eifersüchtig, wenn der andere sich selbst befriedigt, höre ich immer wieder auch, ist das denn normal, dass ich Lust auf Selbstliebe habe? Ich finde auch Selbstbefriedigung schon wieder so ein Begriff. Befriedigung hat ja immer einen Teil von, ich habe ein Bedürfnis, ich brauche das unbedingt, aber es ist ja etwas, was man sich Gutes tut, ne? Und deswegen sollte das auch komplett getrennt werden, die Selbstliebe von der gemeinsamen partnerschaftlichen Sexualität. Und deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass man auch in der Partnerschaft es sich selber macht und vielleicht sogar vor dem Partner, dass man auch ein bisschen was lernt voneinander, ja, wie man berührt werden möchte. Man lernt so viel über sich selber, wie man berührt werden möchte, was einem gut tut, wenn man sich ganz besonders viel selber macht.
Und der Mythos, dass das Gehirn weich wird, wissen wir ja Gott sei Dank schon lange, dass das nicht stimmt.
Genau, also es wird auch keiner davon krank oder kommt zu Tode, wie damals in der Schule diese Pamphlets verteilt wurden, noch vor 100 Jahren mit der kleine Fritzi ist super gesund und dann fängt er an zu masturbieren und auf einmal wird er immer kränker und kränker, bis er stirbt. Also das wurde ja damals wirklich ausgeteilt. Und das ist natürlich Gott sei Dank jetzt heute bekannt, dass das sogar gesund ist und unser Selbstbewusstsein stärkt, Stress reduziert. Was ich auch ganz schlimm finde, ist, und das kommt jetzt nochmal auf das Vorige zurück, dass wir oft dazu tendieren, unsere G-Superteile auch nicht zu benennen richtig. Es heißt dann auch immer, wasch dich da unten oder einfach nur da unten. Und das führt dann dazu, auch gerade bei Kindern, dass es so schwierig fällt zu sagen, was es ist. Und wenn sie dann zum Beispiel Schmerzen haben oder gerade Jungs, die irgendwie vielleicht eine Vorhautverengung haben oder so, wenn die nur lernen da unten, dann können die ja gar nicht benennen, was das ist. Und in der Partnerschaft ist es dann umso schwieriger, da reinzukommen. Deswegen, wenn ihr euch irgendwie schwer tut, Dinge aus der Sexualität zu benennen, dann bitte sagt es ganz oft und so oft wie möglich, weil nur wenn wir etwas ganz oft wiederholen, wird es auch normal.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und was ich auch einmal gehört habe, was mich richtig geschockt hat, war ein Typ, der zu mir gesagt hat, nein, wir brauchen kein Kondom nehmen, du schaust eh gesund aus und ich habe ja einen Penis, ich kann mir keine Geschlechtskrankheiten holen, weil Gottes der Penis hat ja so wenig Schleimhaut, das geht gar nicht. Und ich war so, wie bitte? Was redest du da gerade? Und der hat anscheinend auch geglaubt, dass sich Geschlechtskrankheiten nur unter Frauen verbreiten, weil die Männer können das ja nicht. Und ich habe mir nur gedacht, um Gottes Willen, liebe Männer, egal was, HPV, Chlamydien, egal, es könnt ihr es alle genauso bekommen. Und das hat nichts mit der Schleimhaut zu tun, die auf eurer Eichel nur eine ganz kleine Menge im Vergleich zum weiblichen G-Superteil. Liebe Leute, bitte, Kondome sind ganz, ganz wichtig, wenn ihr euch nicht kennt. Und es ist wirklich ernst zu nehmen, weil man auch immer wieder merkt, leider, dass Geschlechtskrankheiten, und da finde ich es wieder einen richtigen Begriff, weil es ja wirklich was Schlechtes ist, sich immer mehr verbreiten wieder, weil keiner mehr so richtig aufpasst. Jeder glaubt, es gibt eh für alles ein Medikament und es ist nichts Gefährliches mehr, aber das stimmt nicht. Und es ist ganz dramatisch, wenn sich das verbreitet.
Wie könnte man denn mit solchen Mythen im großen Stil aufräumen? Was denkst du?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man auch immer die Quellen doppelt checkt. Na? Also wenn ich jetzt zum Beispiel etwas lese und mir denke, okay, cool, spannend, dann ist es schon auch gut, wenn man das vielleicht doppelt überprüft, ob das wirklich stimmt. Also wenn ihr jetzt sagt, die Sandra redet da von Vulva und Scheide, stimmt das denn wirklich? Dann google ich das einfach einmal und dann habe ich einen Doppelcheck und dann weiß ich, okay, das stimmt. Ja, und wenn ich aber irgendwo gerade bei den ganzen Fake News, gerade jetzt auf Social Media von irgendwelchen Influencern dann eine Information bekomme, dann nehmen das ganz viele Leute so als total gegeben hin, drücken auch ganz oft den Share-Button und dann wird das verbreitet. Und ich meine, im Endeffekt, die Kettenbriefe beantworten wir auch schon lange nicht mehr. Also warum sollte eine Fake News, die natürlich reißerisch und total krass klingt, nicht auch überprüft werden?
Ich denke da zum Beispiel darüber nach, auch einfach sich mehr zu trauen, aus sich rauszugehen, mehr mit den Freundinnen, mit den Freunden zu sprechen, vielleicht auch im jungen Alter schon, beziehungsweise eben da solche Podcasts, wie wir es machen, zu hören, sich dem Thema zu stellen.
Ich glaube auch ganz wichtig ist, wenn man gerne Pornos schaut, was ja total in Ordnung ist, dass man vielleicht nicht automatisch annimmt, das, was ich in diesem Porno sehe, ist die Realität. Sei es jetzt der immer steife Penis oder sei es jetzt die immer feuchte Frau, die immer einen Orgasmus hat jedes Mal und das meistens schon nach 3-4 Minuten den ersten oder so. Also ich glaube, es ist super wichtig, sich zu beschäftigen, zu lesen, Podcasts zu hören, was ihr jetzt eh macht, wenn ihr hier zuhört. Also super, super, super. Aber generell einfach offen zu sein und auch wenn jemand auf euch zukommt vielleicht und eine Frage hat oder auch etwas erzählt von sich, kurz zu überlegen, wie reagiere ich da drauf? Sage ich jetzt, was, wer, das magst du? Oder sage ich, ah cool, erzähl mir mehr. Ich kann das jetzt gerade nicht ganz einordnen oder es ist neu für mich, aber erzähl es mir gerne, ich höre es mir gerne an. Einfach achtsam sein und nett sein auch zu anderen in der Richtung.
Gibt es da, denkst du, bezüglich, also das wissen wir ja, dass es kulturelle Unterschiede zum Thema Mythen gibt. Wie siehst du das?
Also wir wissen ja alle, in den USA sind sie als recht prüde angesetzt, ne? Dann sind aber Sachen wie Spring Break und auf einmal reißen sich alle die Oberteile vom Körper und stehen da barbusig auf irgendwelchen Autos. Also ich glaube, dass dieses Thema der Jungfräulichkeit und das Warten bis zur Ehe ist etwas, was in den USA zum Beispiel viel größer ist als noch bei uns, dieses sich aufheben wollen, aber natürlich auch im arabischen Raum, also generell die Jungfräulichkeit, dieses Unberührtsein, nur dann ist man eine wertvolle und gute Frau, das ist Gott sei Dank bei uns jetzt nicht so verbreitet. Allerdings finde ich in Deutschland, Österreich ist es schon noch so, dass über Sex sprechen noch so ein bisschen ein Tabu ist. Also, dass man dann auch als Frau auf einmal eine Schlampe ist, wenn man sich gut auskennt oder wenn man da irgendwie viel drüber redet, dass das nicht in die gesellschaftlichen Normen passt. Das will man nicht beim Abendessen besprechen oder so. Das passt nicht rein. Da redet man lieber über Aktien und Finanzen, weil es ja so viel wertvoller ist für die Gespräche. Wie langweilig eigentlich. Also, da rede ich doch lieber über sowas. Das ist wenigstens ein Mehrwert. Ich meine, was man auch immer kennt, oder, ist der Franzose, der der beste Liebhaber ist, weil er halt der Franzose ist.
Oh la la.
Und auch gerade in Indien zum Beispiel ist ja auch das Jungfernhäutchen etwas sehr Hochgehaltenes. Da werden ja auch manche Mädels kontrolliert, ob sie noch Jungfrauen sind. Aber dabei ist das Jungfernhäutchen ja gar kein Garant für die Jungfräulichkeit. Das kann man ja beim Sportreisen, beim Reiten, einfach so bei einer zu schnellen Bewegung. Es gibt auch welche, da bleibt's länger und reißt dann erst ganz viel später. Also das an dem zu messen, ist halt sehr gefährlich.
Welche Rolle, denkst du, spielt die Aufklärung in der Schule? Denkst du, dass die Aufklärung in der Schule bereits adäquat ist fürs 21. Jahrhundert?
Na, wir erinnern uns ja vielleicht alle an die Aufklärung, die wir von den Eltern bekommen haben. Dieser eine Moment, wo man irgendwie beim Abendessen saß und dann sagt Papa oder Mama, in meinem Fall waren es beide und nur die Mama hat geredet, bleibt doch kurz da, mich und meinen Bruder, wir müssen da kurz was besprechen. Und das ist natürlich ein super unangenehmer, peinlicher Moment. Klar, da ist halt da jung und das sind die Eltern, das will man sich schon gar nicht vorstellen. Dann sagt man meistens, na, ich weiß eh schon alles. Aber woher weiß man es von irgendeinem Klassenkameraden, der es aus irgendeinem Porno gesehen hat, wo er gesehen hat, ja, ein paar Klaps auf den Hintern, das taugt jeder Frau, geil. Dabei ist
doch gleich
nur der
mal.
Porno. Also ich finde, mittlerweile ist es wirklich besser geworden. In die Schule gehen ja mittlerweile Sexualpädagoginnen, die von außerhalb kommen, weil Aufklärungsunterricht von der Biolehrerin ist ja auch sowas von unangenehm eigentlich.
Ja.
Und auch teilweise so lieblos gemacht. Und wenn ich dann wirklich eine Frage habe, dann traue ich mich das doch nicht vor der ganzen Klasse, die Biolehrerin fragen. Ja, ich meine, aber
Überraschung, ja.
Diese Sexualpädagoginnen, die da wirklich in die Schule gehen, da geht auch dann die Lehrerin raus, die machen auch kleinere Gruppen, bieten an, dass man Fragen auf einen Zettel schreibt, anonym, die werden dann vorgelesen. Also ich finde, das ist schon ein ganz großer Step in die richtige Richtung. Meiner Meinung nach könnte es noch viel früher passieren. Und da sagen wieder alle Eltern, um Gottes Willen, Sandra, so ein Blödsinn, aber manche Kinder sehen ihren ersten Porno im Kindergarten, weil irgendwer hat ein Handy und irgendwer hat irgendein Video. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, dem Kind auch zu sagen, wenn du irgendwann mal was siehst, was du nicht verstehst, und das muss jetzt kein sexueller Inhalt sein, das kann auch eine Gewalttat sein, dann kannst du zu mir kommen, mich einfach fragen, es gibt nichts, was peinlich ist. Aber diese Antwort von Kindern dann zu sagen, das geht dich noch nichts an oder da bist du noch zu klein, das finde ich halt schwierig, weil wenn das Kind das jetzt gerade wissen will, dann kann ich ja zumindest einen Teil davon versuchen zu erklären. Ich muss ja nicht super ins Detail gehen. Das reicht ja dann oft auch schon.
Wie hat sich denn dein eigener Blick auf bestimmte Themen beziehungsweise auch auf die Sexualität, Liebe, Beziehung verändert, seitdem du dich so intensiv mit Sexualität und Aufklärung beschäftigst?
Es gibt nichts, was es nicht gibt. Also ich habe mittlerweile in meinen Videoproduktionen, in meinen Bekanntschaften aus den Szenen einfach wirklich so viel kennengelernt und es ist so schön, es ist so bunt und jeder hat eine andere Geschichte zu seiner Vorliebe und wie die auch entstanden ist. Und einfach zu sagen, das gibt es nicht, das gibt es einfach wirklich nicht. Und das finde ich aber auch irgendwie schön. Und es ist auch niemand alleine mit der Vorliebe. Und wenn ihr das glaubt, dann schaut euch einfach den Porno an, den ihr gerne schaut und wie viele Klicks der unten drunter verzeichnet hat. Und dann wisst ihr, da steht niemals ein Klick. Da stehen immer mindestens hunderttausende andere. Also da ist man nicht alleine damit.
Welcher Mythos hat dich denn so am meisten zum Lachen gebracht?
Also mir ist mal gesagt worden, stimmt das, dass der Mann der Frau eigentlich in den Körper pinkelt oder auf den Bauch pinkelt, wenn er quasi abspritzt? Na, das war so das eine, was ich auch irgendwie ganz cute fand, weil natürlich da kommt Urin raus. Ja. Warum soll da auf einmal von woanders was anderes rauskommen? Das Thema hatten wir auch schon kurz, wenn man ganz viel masturbiert als Mann, dann hat man zu wenig Spermien, um noch ein Kind zu zeugen und deswegen muss man sich das aufheben und aufsparen. Das ist ja auch so ein Mythos, der sich leider sehr hartnäckig hält auch, ja. Dass es quasi immer noch ein bisschen ungesund ist, obwohl das absolut nicht stimmt. Man kann das ja ganz gut messen. Natürlich variiert die Menge des Spermas, aber da variiert ja dann nur die Flüssigkeit, die von der Prostata produziert wird. Die Samenmenge ist da oder ist nicht da. Aber es ist nur entweder ein bisschen mehr Flüssigkeit oder weniger. Kann man auch mal testen, wenn man wenig getrunken hat, Wasser, und dann abspritzt und dann kommt da halt eher nur ein bisschen zähflüssiger was raus, wenn man gut hydriert ist, dann ist vielleicht ein bisschen mehr, also an dem kann man das ganz gut messen. Was ich auch immer wieder lese ist, stimmt das eigentlich, dass der Penis stecken bleiben kann in der Frau?
Kann er es denn?
Er kann nicht stecken bleiben, das ist tatsächlich ein Mythos, der sich hartnäckig hält. Was passieren kann, ist ein Vaginismus, das ist ein Scheidenkrampf. Und der kann tatsächlich so fest sein, dass er sich im ersten Moment kurz anfühlt, als würde der Penis umschlossen werden von der Scheidenmuskulatur. Mhm. Aber was dann passiert meistens, ist sowieso, dass der Penis so schnell schlaff wird, weil er sich auch erschreckt, dass er dann natürlich wieder leicht herausgeht. Also was man da irgendwie in den Medizin-Arzt-Serien, gut, gab es mal irgendwie ein Pärchen, glaube ich, die sind stecken geblieben, weil sich die Intim-Piercings verhakt haben oder so.
Okay.
Die sind dann aber halt nicht ineinander stecken geblieben, sondern eigentlich aneinander, ne, an den Intim-Piercings, aber die hat ja nicht die Scheide gepierst, wie wir heute schon gelernt haben, nicht den Kanal innen drinnen, sondern alles außen dran. Ja, und ein Thema möchte ich auf jeden Fall noch ansprechen, Squirting, die weibliche Ejakulation, vielleicht auch als guter Abschluss, lese ich immer wieder, das ist Urin. Und es ist kein Urin. Es ist eine kleine Menge Urin dabei, weil jede Frau, die das kann, weiß, man muss ein bisschen mithelfen, ein bisschen dagegen drücken.
Ja.
Und natürlich liegt der Kanal fürs Urin und der, wo aus den Skenedrüsen diese Flüssigkeit herausschießt, nah aneinander. Deswegen kann natürlich eine kleine Menge dabei sein. Aber wenn euch eine Frau ansquirtet, dann pinkelt sie euch nicht an. Wenn sie euch anpinkeln will, dann habt sie entweder das euch gewünscht und dann pinkelt sie euch wirklich an. Also es ist auf jeden Fall, sind zwei verschiedene.
Ja,
Natursekt sehr beliebt, aber das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe und man merkt als Frau auch den Unterschied.
Ja. Und jetzt bitte noch eine Abschlussfrage, meine Liebe. Und zwar, nämlich, das ist die Frage, die mir jetzt spontan auch noch einfällt. Könntest du so lieb sein und einen Appell an unsere lieben HörerInnen richten? Wie kann man denn Scham verlieren?
Indem man immer wieder wiederholt. Also ich sag ja immer, wenn man etwas nicht will, soll ich mich erstmal fragen, warum will ich das nicht? Will ich das nicht, weil ich es wirklich nicht will, weil ich es auch vielleicht schon mal ausprobiert habe? Oder will ich es nicht, weil mir die Gesellschaft sagt, das gehört sich nicht oder ich mir denke, das ist vielleicht unangenehm oder peinlich? Und ich finde, es ist immer nur dann ein Problem, wenn man eigentlich etwas probieren möchte, sich aber aus diesen Gründen nicht traut. Und dann sollte man es erst recht machen, weil das ist ja dann das Spannende, das ist die Challenge. Und wenn es dann wirklich schief geht und wirklich super peinlich ist, dann ist es halt so. Na und? Also es soll nichts Schlimmeres passieren, ja? Dass man halt dann vielleicht mal miteinander lacht. Sex soll ja Spaß machen, Vorlieben machen Spaß. Deswegen ganz wichtig, Scham verliert man nur, wenn man durchgeht. Es ist leider so. Also es geht nicht einfach weg. Aber man kann es ganz easy üben. Wiederholungen, immer wieder aussprechen und vielleicht auch einfach mal probieren. Aber man muss ja nicht gleich das Full Program machen. Ja? Man kann ja auch mal sich langsam annähern. Das ist ja eh das Schöne dran, dass nicht alles auf einmal alles passieren muss. Mhm. Es können ja Baby-Steps gemacht werden.
Vielen Dank, meine liebe Sandra. Es war mir, wie gesagt, eine Ehre, dich heute hier haben zu dürfen. Und deine Tipps, Tricks und deine Sicht der Dinge zu hören.
Danke, Jenny. Und wer sich interessiert für Fetischvorlieben aller Art und vielleicht auch, woher die kommen, in eine Community kommen möchte, wo viele Gleichgesinnte sind, kommt gerne bei meinem Patreon vorbei. Total versext, das verlinkt die Jenny sicher auch ganz gerne unten drunter.
Werden wir schon schaffen, meine Liebe.
Und dann freue ich mich, oder wenn ihr natürlich mal auf Krone Hit einschaltet, da bin ich auch als Moderatorin zu hören oder eben immer Dienstag ab 22 Uhr mit Total versext. Freue ich mich auch,
Live-Show.
Wenn ihr mal anruft und da auch mittalkt und eure Erfahrungen erzählt. Sicher super spannend.
Danke, liebe Sandra.
Danke, dass ihr heute dabei wart. Nehmt euch mit, nicht alles, was man oft hört, stimmt auch. Hinterfragt's ruhig öfter mal, bleibt neugierig und habt Spaß dabei. Und denkt dran, über Sex darf und soll man offen reden, nur so können wir mit blöden Mythen endlich aufräumen. Alle Folgen des Intim-FM-Podcasts gibt's zu hören unter intim.fm. Abonniert uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder eurer liebsten Podcast-Plattform, um keine Folge mehr zu verpassen. Wenn auch du einmal im Intim-FM-Podcast mit mir über die Themen Sexualität, Liebe und Beziehung aus deiner Sicht, deiner Erfahrung oder deiner Expertise sprechen möchtest, dann freue ich mich auf deine E-Mail unter podcast@intim.fm. Bis zum nächsten Mal, eure Jenny. Thank you.